Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger, herzlich willkommen. CSU und Freie Wähler in Bayern feiern ihre einjährige Zusammenarbeit. Keine Koalition in Deutschland, die so erfolgreich und so gut funktioniert, war von Ministerpräsident Markus Söder da heute zu hören. Und auch sein Stellvertreter von den Freien Wählern, Hubert Aiwanger, fand viele lobende Worte. Alles Paletti in Bayern also. Ein Jahr schwarz-orange. Wir schauen gleich auf die Bilanz. Die Rote Flora in Hamburg, autonomes Kulturzentrum und seit 30 Jahren umstritten. Sammeln sich dort Linksextremisten oder gehört es längst zum vielfältigen Kulturangebot der Hansestadt? Ansichtssache. Wir machen mit Ihnen einen Rundgang durch das autonome Zentrum. Und ebenfalls 30 Jahre liegt ja der Mauerfall inzwischen zurück. In Berlin startet dazu heute eine einwöchige Jubiläumsfeier. Wie von heute bis Sonntag gefeiert werden soll, erfahren Sie. Der Erfolg der Grünen und der AfD bei den bayerischen Landtagswahlen zwang die so mehrheitsverwöhnten Christdemokraten in Bayern in eine Koalition mit den Freien Wählern. Ein Jahr ist es nun her, dass die Parteichefs den Koalitionsvertrag geschlossen haben, der bayerische Landtag in neuer Besetzung seine konstituierende Sitzung hatte. Die beiden Chefs der Regierungsparteien zogen da heute eine ganz positive Bilanz, lobten ihre bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Koalitionsvereinbarungen seien jetzt schon fast abgearbeitet, meinte etwa der Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone kennt auch die Misstöne, die es immer wieder zwischen den Koalitionären gegeben hat. Die populistischen Misstöne, die vom Freien Wähler-Chef ins Land getragen werden. Ein Jahr schwarz-orange also in Bayern.
Manche sagen Spezi-Koalition zu ihr, wegen der Farbmischung. CSU und Freie Wähler nennen sie selbst lieber Bayern-Koalition, weil es sie bisher nur einmal gibt. Die Bilanz von Schwarz-Orange in Bayern, sie können sich sehen lassen, ist Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU, überzeugt.
Wir haben viel im Sozialen gemacht. Ich nenne mal Zuschuss für Kindergartenjahre, Familiengeld in Bayern, Pflegegeld. Das sind Dinge, die andere Länder nicht haben. Wir haben einen soliden Haushalt aufgestellt und die Dinge vorangetrieben. Das, was wir angekündigt haben, beispielsweise eben auch die Erschließungsbeitragssache, die im Koalitionsvertrag ist.
Gerade beim Kita-Geld und bei der Unterstützung der Kommune beim Straßenbau musste sich die CSU nach 5 Jahren Alleinregierung nun wieder mit einem Koalitionspartner einigen. Die Freien Wähler, die auf der kommunalen Ebene in Bayern stark sind, hätten die Kitas am liebsten ganz kostenfrei gemacht. Der Kompromiss mit der CSU sieht vor, dass jedes Kita-Kind mit 100 Euro monatlich gefördert wird. Man habe für den Koalitionsvertrag inhaltlich gerungen. Ideologisch sei man sich aber einig, sagt Florian Streibel, Chef der Freien Wählerfraktion und Sohn des ehemaligen CSU-Ministerpräsidenten Max Streibel.
Man kennt die CSU man weiß, warum man jetzt bei den Freien Wählern ist. Aber ich denke, man kann gut zusammenarbeiten. Und ich glaube auch, dass das genau das ist, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wollen. Die wollen keine Berliner Verhältnisse, sondern sie wollen, dass eine Regierung da ist, die ihren Job macht.
Beide Regierungsparteien seien bürgerliche Parteien, stellte auch CSU-Mann Kreuzer fest auf der Bilanzpressekonferenz im Münchner Presseclub. Den Alleinvertretungsanspruch auf das Prädikat bürgerliche Partei stellte Ludwig Hartmann, Chef der Grünen Landtagsfraktion, in Frage, zumal seine Partei gerade in Großstädten inzwischen dominiere. Zwar haben CSU und Freie Wähler inzwischen ein umfangreiches Artenschutzprogramm verabschiedet, allerdings nur wegen des Bienenvolksbegehrens, bei denen 1,8 Millionen Menschen in Bayern unterschrieben.
Das kam ja erst dann, weil weil die Menschen im Land die CSU dazu hingetrieben haben, endlich inhaltlich den Kurs zu korrigieren. Das ist ja ein Momentum, was wir gerade im ganzen Land erleben, dass die Menschen weiter sind als die Söder-Regierung im Umweltfragen. Sie wünschen sich mehr.
Die Bilanz in Fragen des Klimaschutzes, beim Flächensparen und beim Ausbau des ÖPNV sei schlecht, so Hartmann. Thomas Kreuzer von der CSU hielt dagegen. Umweltschutz gelinge vor allem durch technologische Innovation.
Und deswegen haben wir jetzt ein 2-Milliarden-Programm aufgelegt. Künstliche Intelligenz, technischer Fortschritt. Wir müssen in den Dingen weiterkommen. Um Öl zu ersetzen, brauchen wir andere Systeme. Wasserstoff, Liquid, das muss einigermaßen vernünftig produziert werden können.
Dass für diese Forschungsoffensive die bayerische Regierung nun allerdings das Ziel des schnellen Schuldenabbaus aufgebe, das nimmt SPD-Fraktionschef Horst Arnold mit Süffisanz zur Kenntnis.
Gerade was den Haushalt anbetrifft, ist jetzt zum Beispiel gerade der Schuldenabbau vom Ministerpräsidenten in Rede gestellt worden, dass er nicht mehr so stattfindet. Ein Mantra der CSU über Jahrzehnte hinweg, wo man sagt, das kann nur so sein. Auch das ist überraschend neu.
Nicht gekommen, trotz Anfrage des Presseclubs, war die Fraktion der erstmals mit 10% eingezogenen AfD. Laut Martin Hagen, Chef der kleinen FDP-Fraktion, passe das zum Verhalten der Rechtspopulisten im Parlament.
Wir haben ja das zweifelhafte Vergnügen, direkt neben denen zu sitzen im Parlament. Das ist natürlich insofern ein Ärgernis, als dass die in den Ausschüssen überhaupt nicht in Erscheinung treten. Also da, wo eigentlich die wirkliche Sacharbeit gemacht wird, da kommt überhaupt nichts von denen. Und im Plenum nutzt man dann die Bühne, um zu provozieren. Ich glaube, das muss aber auch die Politik und auch der Parlamentarismus einfach aushalten.
Auch CSU-Mann Kreuzer ging auf die AfD ein. Er halte nichts von dieser Partei und auch nichts von Koalitionen mit Rechtspopulisten. Doch inhaltlich müsse die Union AfD-Wähler zurückgewinnen.
Es soll ja niemand glauben, dass jeder Vierte in Thüringen ein rechtsradikaler Faschist ist, um das jetzt mal zu sagen, so wie die Wahl ausgegangen ist.
Ein Jahr Spezi-Koalition. Tobias Krone über die Bilanz. Die Rote Flora in Hamburg, das autonome Zentrum im Schanzenviertel. Es ist wohl das am längsten besetzte Gebäude Deutschlands. Jedenfalls blicken die Rotfloristen auf eine inzwischen schon 30-jährige Geschichte. Und schon immer scheiden sich daran die Geister. Bis heute stellt sich die Frage, geht von dort nur Krawall und Randale aus oder ist es ein Ort, an dem ein alternatives und unabhängiges Kulturprogramm geboten wird, das das Hamburger Leben durchaus bereichert? Die Hamburger AfD und Teile der CDU fordern die sofortige Räumung der Roten Flora. Alle anderen Parteien halten das für überflüssig bis kontraproduktiv. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder blickt noch einmal auf diese bewegte Geschichte zurück. Er hat sich zum 30-jährigen Bestehen auch noch einmal zeigen lassen, was die Besetzerinnen und Besetzer aus der einstigen Ruine gemacht haben und was hier geboten wird.
Rechts und links der alten Opernhausfassade sind linke Parolen plakatiert. Davor rollt der Verkehr über das Schulterblatt, die Flaniermeile des Schanzenviertels. Am Seiteneingang wartet Klaus Waldke, einer der Sprecher der Roten Flora, der seinen richtigen Namen lieber für sich behält. Waldke öffnet die mit kleinen Politaufklebern und Graffiti übersäte, extra verstärkte Stahltür.
Sie hat die Funktion, nicht einfach so aufgemacht werden zu können. Es gibt auf der Innenseite noch einen Henkel, wenn es hart drauf ankommt, dass man irgendwie sie auch zuhalten kann. Aber in die andere Richtung funktioniert es wieder ganz anders. Es ist ja auch ein Panikschutzbügel, dass es sozusagen auch als Notausgang funktionieren würde.
Denn trotz der Ablehnung der staatlichen Kontrollinstanzen und ihrem Bekenntnis zu militantem Handeln, die Rotfloristen halten sich an die Vorschriften zum Brandschutz und lassen die Hamburger Bauprüfabteilung hier regelmäßige Kontrollen durchführen. Es riecht ein bisschen muffig. Klaus führt in den Veranstaltungsraum der Flora über die speckigen, dunklen Dielen. Mehrere hundert Besucher finden hier Platz. Jede Woche gibt es Programm.
sehr viel natürlich Konzerte und Disco-Veranstaltungen, auch Techno-Partys. Man sieht hier aber tatsächlich gerade Spuren von der gestrigen Veranstaltung. Das war nämlich eine Filmvorführung. Man sieht hier eine etwas improvisierte Leinwand aufgehängt. Da wurde ein Dokumentarfilm über die Swing-Jugend gezeigt.
Unter dem Dach der Roten Flora gibt es eine sogenannte Küche für alle, in der veganes Essen angeboten wird, Bandproberäume, eine Motorrad- und Fahrradwerkstatt, einen Sportraum und das penibel sortierte sogenannte Archiv der sozialen Bewegungen im Obergeschoss. Von den so harmlos klingenden Freizeit- und Hilfsangeboten in der Roten Flora dürften sich die Menschen aber nicht täuschen lassen, warnt Marco Hase, der Sprecher des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz.
Es gibt Szene-Zeitschriften, in denen auch über Militanz debattiert wird. Wann ist Gewalt ein legitimes Mittel, um auch unseren Staat, unsere Demokratie abzuschaffen? Und all das ist auch seit 3 Jahrzehnten mit der Roten Flora verbunden.
In den Fokus geriet das linksautonome Zentrum zuletzt beim G20-Gipfel vor 2 Jahren. Tausende G20-Gegner entfachten zusammen mit angetrunkenen Jugendlichen etliche Feuer auf dem Kopfsteinpflaster, plünderten 2 Geschäfte, legten Brände in 3 Häusern. Der nach dem G20-Gipfel eingesetzte Sonderausschuss fand keine Hinweise auf eine aktive Beteiligung der Rotfloristen an den Auseinandersetzungen, sondern darauf, dass ihre Versuche, mäßigend auf die Randalierer einzuwirken, keinen Erfolg hatten. Ende der 80er Jahre war das Gebäude eine einzige, zum Abriss freigegebene Ruine. Und der Bauunternehmer Ralf Gauger war als junger Mann dabei, als der Plan des Entertainment-Konzerns Stage, dort ein großes Musical-Theater zu bauen, durchkreuzt wurde.
Man wollte verhindern, dass ein großer Konzern reinkommt und eigentlich nur mit einem Massentourismus dann Abschöpfung macht. Und es geht nur um Geld dalassen. Das sollte ja verhindert werden.
Das Musical-Theater mitten in der Schanze konnte zwar verhindert werden, trotzdem ist die Rote Flora heute aber auch das, was sie nie sein wollte. Ein Faktor, mit dem Immobilienfirmen werben und dann überteure Wohnungen im Schanzenviertel vermieten können. 2001 hatte die Stadt das Gebäude an den Immobilienunternehmer Klaus-Martin Kretschmer verkauft. Rund 10 Jahre später versuchte der Investor, aus der Roten Flora einen Einkaufstempel zu machen. Es gab Solidaritätskundgebungen und Straßenschlachten. Der Senat unter Olaf Scholz entschied sich, die Immobilie zurückzukaufen. Der damalige Finanzsenator Peter Tschentscher, heute erster Bürgermeister, verteidigte den Rückkauf vor der Bürgerschaft.
Wir tun dies, weil wir für eine friedliche, gewaltfreie Entwicklung der Stadt bei allen komplexen Themen, die eine solche Metropole wie Hamburg hat, nicht wollen, dass ein privater Eigentümer mit seinen Verwertungsinteressen unsere Stadt allein durch Ankündigungen und durch Pläne, die aus unserer Sicht auch nicht durchsetzbar sind, in Aufruhr versetzt.
Seitdem gehört das Gebäude der stadteigenen Lawetz-Stiftung. Zurück im Herzen, im großen Veranstaltungsraum des autonomen Zentrums. Dort soll gleich ein Film über das Leben des Expressionisten Franz Jung starten. Vor allem ältere Menschen sind gekommen, sitzen noch vorn im Café, unterhalten sich.
Ich finde es einfach wichtig, so ein Zentrum zu haben, das selbstbestimmt funktioniert. Ich glaube, es ist einfach ein Anziehungspunkt für viele.
Findet also diese Besucherin des autonomen Zentrums der Roten Flora in Hamburg. Ein Beitrag war das von unserem Landeskorrespondent in Hamburg, Axel Schröder.
Thank you.
Eine Woche soll gefeiert werden, auch um den Mauerfall mit seiner Bedeutung in das Gedächtnis derer zu rücken, die ihn selbst nicht mehr erlebt haben. Berlin erinnert an den Fall der Mauer vor 30 Jahren, ab heute die ganze Woche. Den Auftakt dazu gibt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller auf dem Alexanderplatz heute Nachmittag. Dort, wo vor genau 30 Jahren, also am 4. November 1989, Hunderttausende Ostdeutsche für Meinungsfreiheit und Demokratie demonstriert haben. Die größte Massendemonstration in der DDR-Geschichte. Mit einer großen Performance an dem originalen Schauplatz soll das wieder lebendig werden. Claudia van Laak kennt das gesamte Programm, zu dem Gäste aus aller Welt erwartet werden. Eine so große Feier, da gab es mit Planungsbeginn durchaus noch kleine Motivationsschwächen.
Eigentlich hatte Berlin keine Lust auf eine große Mauerfallparty. Das 25-jährige Jubiläum war gerade erst vorbei. Jetzt schon wieder feiern und gedenken? Ja, und zwar mit einer ganzen Festivalwoche, die heute beginnt. 10 Millionen Euro lässt sich das der Senat kosten. Das Interesse, nicht nur in Deutschland, ist riesig. Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt drängeln sich in einem zu kleinen Raum, als das Programm vor kurzem vorgestellt wird.
Irgendwie interessiert das doch gar keinen mehr. Scheint nicht so zu sein. Ich bin beeindruckt.
Sagt Berlins Aufarbeitungsbeauftragter Tom Sello. Die Berliner Mauer fiel nicht einfach um. Es war kein singuläres Ereignis. Der Mauerfall war das Verdienst von mutigen Frauen und Männern in der DDR. Dieser Gedanke steht im Mittelpunkt der insgesamt 200 Veranstaltungen.
Revolution kann auch Spaß machen. Viele Ostdeutsche, immer mehr, haben den Schritt vom Bewohner zum Bürger geschafft.
7 Tage, 7 Orte an der Eastside Gallery, dem Kurfürstendamm, der Stasi-Zentrale in Lichtenberg, dem Alexanderplatz, dem Schlossplatz und natürlich am Brandenburger Tor stehen fliegende Bauten, die rund um die Uhr bespielt werden. Mit Videoprojektionen an Originalschauplätzen der Friedlichen Revolution können die Zuschauerinnen und Zuschauer eintauchen in den Herbst 1989. 30.000 Menschen aus der ganzen Welt haben ihre Wünsche, Hoffnungen und Ideen auf farbige Bänder geschrieben, die zu einem 150 Meter langen Teppich verknüpft über der Straße des 17. Juni schweben. Die U-Bahn-Linie 5 wird zur Freiheitslinie erklärt. Berlins Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei.
Wir feiern den Mut derjenigen, die sich getraut haben damals, die nicht wussten, was ihnen widerfährt, die in den Kirchen, in den Bürgerrechtsbewegungen und auf der Straße dafür gesorgt haben, dass das SED-Regime friedlich zum Einsturz gebracht worden ist. Wir feiern, dass unsere heutige Demokratie und Freiheit durch diese Menschen ermöglicht wurde.
Es war eben nicht David Hasselhoff und es war auch nicht Egon Krenz, es waren Menschen, die in kleinen Gruppen angefangen haben, ihr Wort zu erheben. Und dann hat es diese Dynamik des Volkes bekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir daran immer wieder erinnern und auch, dass viele, viele Menschen an dieser Mauer gestorben sind.
Ergänzt der gebürtige Dresdner Sven Sören Bayer, Regisseur der großen Bühnenshow mit 200 Künstlerinnen und Künstlern am Abend des 9. November, natürlich am Brandenburger Tor. Die Staatskapelle unter Daniel Barenboim wird spielen, die Sängerin Anna Loos tritt auf, die Zöllner DJ Westbam. Er erinnert sich an seinen 9. November 1989, gemeinsam mit dem russischen DJ Eastbam.
Als wir auf die Straße liefen, um zur Mauer zu fahren, kommt mir dieser Eastbam entgegen und sagt, ja, Max, das ist Revolution, das ist Revolution. Ich sage, komm, wir fahren zur Mauer. So, und dann waren wir am Brandenburger Tor und Eastbam hat mir Räuberleiter gemacht. Genau, und 30 Jahre später, here we go again.
Auch das Gedenken hat seinen Platz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft am kommenden Samstag die Staatspräsidenten Polens, Tschechiens und Ungarns in der Mauergedenkstätte Bernauer Straße. Auch Angela Merkel wird dabei sein. Zur Festivalwoche 30 Jahre Friedliche Revolution erwartet Berlin insgesamt 1 Million Besucherinnen und Besucher.
Die Festivalwoche startet heute. Claudia van Laak war das aus unserem Landesbüro.